Wir erleben den Testosteron-Kollaps. Das bedeutet, die Werte auch schon bei jungen Menschen gehen drastisch zurück. Was das für Folgen hat und was du dagegen tun kannst, dazu jetzt mehr.
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Grundsätzlich ist es völlig normal, dass man ab dem 30. Lebensjahr pro Jahr ungefähr 0,5 bis 1% Testosteron verliert, also dass es immer weniger wird. Das gab es schon immer, aber die Metastudien zeigen eindeutig, dass das gesamte Testosteronniveau der gesamten Bevölkerung seit Jahrzehnten schon sinkt und das hat gesellschaftliche Folgen. Zunächst einmal, woran erkennt man eigentlich einen Testosteronmangel? Ganz typische Symptome und ich spreche heute explizit nur von Symptomen für Männer. Frauen brauchen ebenfalls einen guten Testosteronwert, ist aber ein anderes Thema, das etwas anders behandelt werden muss. Heute geht es nur um die Männer. Die Libido, also die sexuelle, die Fantasien und auch die Lust auf Sex, die wird immer weniger. Dann natürlich Erektionsstörungen, das heißt die Abnahme oder der Verlust der morgendlichen Erektion. Es ist sehr gesund, wenn man morgens aufwacht und letztendlich geschlafen hat wie ein Moped, also auf dem Ständer. Und eine mangelnde Erektionskraft trotz Lust, das kann sogar ein Frühwarnsystem für Herz-Kreislauf-Erkrankung sein. Lustigerweise gibt es viele Internisten, die sagen, dass der Penis die Antenne des Herzens ist. Warum? Weil die extrem feinen Gefäße im Penis schon früher Probleme machen können, wenn das gesamte kardiovaskuläre System schon unter Stress steht, also sprich, wenn sie schon Verkalkung gebildet haben, Atherosklerose auf dem Vormarsch ist. Und auch bevor es im Herz Probleme machen kann, zeigt eben der Penis an, dass da irgendwas nicht richtig läuft bzw. steht. Weniger Testosteron heißt auch generell weniger Muskelmasse. Das ist sogar sportunabhängig und dadurch auch weniger Muskelkraft. Die Leistungsfähigkeit insgesamt sinkt natürlich auch und auf der anderen Seite nimmt das Bauchfett zu. Das heißt, der ganze Körper wird immer weicher. Klar, weniger Muskeln. Normale Kalorienzahl weiter essen bedeutet höherer Fettaufbau und somit haben wir einen immer höheren Fettanteil zu Ungunsten von Muskulatur. Der Körperbau, der verändert sich natürlich auch dadurch deutlich und der Grundumsatz sinkt, wie gesagt, auch durch den Muskelverlust. Dann das weitere Problem ist, dass es dann zu einer erhöhten Aromatase kommt. Das muss ich ganz kurz erklären. Ein höherer Körperfettanteil, das Körperfett, insbesondere Viszeralfett, ist ein sehr stoffwechselaktives Gewebe. Und der Körper wird dann einen Teil des vielleicht sogar schon deutlich weniger hergestellten Testosterons nehmen und durch die sogenannte Aromatase zu Östrogenen, also zu Estradiol, umwandeln. Das heißt, Männer haben einen höheren Estradiolwert und das sorgt eben auch dafür, dass alles ein bisschen weicher wird und ein bisschen mehr in die Verweiblichung reinrutscht. Weiter geht es mit der generellen Antriebslosigkeit oder Dauermüdigkeit. Man kommt einfach nicht mehr richtig in die Puschen, sagt man so schön. Konzentrationsprobleme hat es ebenfalls zur Folge. Depressive Verstimmung. Klar, natürlich, wenn man sich dann nicht mehr so als Mann fühlen kann, dann befeuert das natürlich schon eine grundsätzlich vielleicht depressive Veranlagung. Das Ganze wird eben dann nur noch mehr befeuert. Man ist insgesamt deutlich mehr gereizt. Man ist viel weniger stressresilient. Man verkraftet also eben Phasen oder Stressphasen, die früher man gut weggewuppt hat, weggearbeitet hat, deutlich weniger. Man sieht das auch, wenn schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist, an einem Rückgang von Bartwuchs oder generell Körperbehaarung oder auch dünnere Haut. Und es kommt, und das ist dann natürlich schon die deutlich fortgeschrittene Variante, zur Osteoponie. Das ist die Vorstufe für Osteoporose, also der Knochenschwund. Und ganz krass ist es dann, wenn es wiederholt zu Frakturen kommt, selbst bei kleineren, eigentlich nicht so schlimmen Stürzen. Dann ist aber richtig Holland in Not. Bei sehr niedrigen Werten ebenfalls schrumpft das Hodenvolumen und auch die Zeugungsfähigkeit, also die Infertilität, die wird eben dann dadurch gesteigert, beziehungsweise wird immer schlechter. Wichtig ist, diese Symptome sind sehr unspezifisch. Deshalb sollten unbedingt auch Laborwerte mit einfließen in die Bewertung, wie es da um den persönlichen Testosteronspiegel aussieht. Also welche Werte sollten bestimmt werden und wie interpretiert man das? Zunächst einmal geht es um den Gesamttestosteronspiegel. Wichtig ist, und das ist wirklich sehr wichtig, auf nüchternen Magen morgen, also sprich morgens das Blut abnehmen lassen, vorher nichts gegessen und optimal bis allerspätestens 10 Uhr, ja, weil morgens ist der Testosteron-Level in der Regel am höchsten und wir wollen dann schon den höchsten Peak messen, weil das eben auch dann gut zum Vergleichen ist. Also morgens vor 10 und nüchtern. Ich würde auch generell empfehlen, mindestens 2 Messungen an 2 unterschiedlichen Tagen zu machen, weil es eben auch tageszeitlichen Schwankungen unterliegen kann. So, das ist das Gesamttestosteron. Der nächste Wert ist das sogenannte sexualhormonbindendes Globulin oder abgekürzt SHBG. Denn das zeigt, wie viel von dem Testosteron überhaupt bioverfügbar ist oder auf der anderen Seite, wie viel gebunden wird durch dieses bindende Globulin. Und nur wenn ich diesen Wert habe, kann ich da auch eine treffliche Auswertung machen. Ebenfalls interessant ist Albumin. Das brauchen wir dann zur Berechnung vom freien oder bioverfügbaren Testosteron. Diese Formeln gibt es auch dann als Online-Rechner, sind einfach zu finden. Ebenfalls ist es nicht absolut super relevant, aber würde ich an deiner Stelle dann gleich mal mitmessen lassen, wenn man schon sich Blut abzapfen lässt, ist das sogenannte luteinisierende Hormon, das LH, oder das follikelstimulierende Hormon, das FSH, und auch das Prolaktin. Ja, zur Unterscheidung, diese Werte dienen zur Unterscheidung, ob eher ein Hodenproblem besteht, ob da unten irgendwas nicht richtig läuft, beziehungsweise ob die Ansteuerung über die Hypophyse, Hypothalamusachse da oben, ob da irgendwas falsch läuft. Dazu braucht man dieses LH, FSH und das Prolaktin. Optional, was man noch machen kann, ist das Estradiol messen. Das ist das, ich nenne es immer Chef-Östrogen. Ja, auch Männer haben Östrogene. Wir haben also auch eine weibliche Seite. Dann das HbA1c, das ist der Langzeitzucker, ebenfalls sehr interessant. Und das Lipidprofil, also die Fettwerte. Gegebenenfalls, und das würde ich auch jedem Mann ab 40 aufwärts raten, den sogenannten PSA-Wert, der eben zeigen kann, ob die Prostata sich im Wachstum befindet oder eben nicht. Gut, gehen wir mal durch die einzelnen Werte durch. Das Gesamttestosteron bei Männern zwischen 20 und 40 Jahren sollte sich irgendwo in einem Bereich von 250 bis 900 Nanogramm pro Deziliter aufhalten. Achtung, es gibt auch noch ein paar andere Einheiten, die gerne gerechnet werden, nämlich zum Beispiel das Nanogramm pro Milliliter. Ja, das wären dann eben 2,5 bis 9 Nanogramm pro Milliliter oder eben 250 bis 900 Nanogramm pro Deziliter. Ist immer ein bisschen kompliziert, dass man das nicht vereinheitlichen kann, aber so ist es leider. Es gibt noch eine andere Maßeinheit, da geht es mehr um das Molekulargewicht, das steht auch manchmal auf Laborzetteln. Das sollte irgendwo zwischen mindestens 9 und bis zu 32 Nanomol pro Liter liegen. Low-Testosteron hat man bei unter 300 bzw. 3, also 300 Nanogramm pro Deziliter oder unter 3 Nanogramm pro Milliliter bzw. Bei unter ungefähr 10,4 Nanomol pro Liter bei voller Symptomatik. Also die Sachen, die ich vorhin gesagt habe, keine Lust mehr auf Sex, weniger sexuelle Gedanken, morgens eben nicht mit einer Morgenerektion aufwachen, man fühlt sich permanent gestresst, man kommt aus dem Stress gar nicht mehr raus, man fühlt sich nicht mehr antriebsvoll. Und dann kommen solche Werte mit dazu. Dann hat man definitiv ein Problem mit Testosteron, das auch konsequent angegangen werden muss, nicht mehr sollte, wenn man da wirklich wieder richtig reinkommen möchte. Wenn das SHBG hoch ist, dann kann es sehr gut sein, dass das Gesamttestosteron zwar normal ist, während das freie Testosteron schon deutlich vermindert ist. Und das ist wichtig zu verstehen. Es geht also nicht nur darum, dass man einen einzelnen Wert hat, wie das Gesamttestosteron, weil da kann hoch sein. Wenn aber auch das SHBG sehr hoch ist, dann ist das Bioverfügbare, das, woraus es wirklich ankommt, das, was praktisch die Tinte auf den Füller bringt, das freie Testosteron, kann eben dann schon deutlich vermindert sein, weil das meiste eben durch das SHBG gebunden ist. Das ist wichtig. Umgekehrt, wenn das SHBG niedrig ist, dann kann es sehr gut sein, dass man Übergewicht hat, eine Insulinresistenz oder eine Hyperinsulinämie. Weil dann ist es nämlich gerade umgekehrt, Gesamttestosteron kann im Normalbereich liegen, aber das freie Testosteron ist suboptimal. Also das ist wichtig zu wissen, dass man das ein bisschen auseinander dividiert. Das freie Testosteron, also das, worauf es ankommt, das ist der aktive Anteil, sollte irgendwo zwischen 0,16 bis knapp über 50 oder 0,5 Nanomol pro Liter. Also 0,16 bis ungefähr 0,5 Nanomol pro Liter liegen. Das sind die Referenzwerte von Labor zu Labor ein bisschen unterschiedlich. Okay, was sind die Folgen eines manifesten Testosteronmangels? Zum einen der Metabolismus. Niedriges Testosteron ist mit viszeraler Adipositas verbunden. Ja, das heißt, dass wir vor allem im Bauchraum, und zwar im Bauch, nicht das Fett am Bauch, was man mit der Hand greifen kann, sondern im Bauchraum, also das Organfett, das steigt eben dann leider an. Und das ist hochgradig kritisch, weil es eben letztendlich eine Art große Drüse wirkt und entzündungsfördernde Botenstoffe herstellt und letztendlich das Testosteron durch diese Aromatase auch noch sogar in Estradiol umwandeln kann. Also das ist wichtig, dass man da was dagegen tut. Generell befeuert es das metabolische Syndrom, also praktisch Diabetes Typ 2, zu hohe Blutfettwerte, dann Bluthochdruck und eben die Gewichtszunahme. Dann das Muskelabbauproblem, das haben wir definitiv mit Niedrigtestosteron und das hat ganz heftige Folgen, insbesondere jetzt weniger im Spiegelbild, sondern vor allem im Älterwerden mit dem deutlich erhöhten Sturzrisiko. Denn wenn wir Muskulatur verlieren, verlieren wir insbesondere die sogenannten Typ 2 Muskelfasern. Das sind die schnell zuckenden, die Muskeln, die eben extrem schnell die Kraft bringen sozusagen. Und wenn wir einen drohenden Sturz haben und das Bein nicht schnell genug zum Ausgleich, zum Abfang des Sturzes nach vorne katapultiert werden kann, weil eben da mit dem Älterwerden, mit unter anderem Testomangel, Klammer auf, plus kein Sport, Klammer zu, wenn das eben immer mehr abbaut, dann haben wir nicht mehr diese Prophylaxe. Dann haut es uns eben hin, möglicherweise im schlimmsten Fall Oberschenkelhals, Beckenbruch. Und jetzt kommt eine ganz heftige Zahl. Dann viele ältere Menschen, so ab 70 aufwärts, die stürzen und dann lange bettlägerig werden, der Heilungsprozess auch mit wenig Testosteron deutlich länger dauert, dann vielleicht noch eine miese Krankenhauskost dazukommt. Ungefähr 30% dieser über 70-Jährigen, 30%, also grob ein Drittel, sterben innerhalb der nächsten 2 Folgejahren an irgendeiner Folge von dieser langen Bettlägerigkeit und dieser extremen Bewegungslosigkeit. Der Körper baut einfach wahnsinnig schnell ab und das ist wichtig. Deswegen ist es auch wichtig, die Muskulatur zu erhalten. Wir brauchen diese Proteinspeicher letztendlich auch für Infekte und auch für Heilungsprozesse. Also gerade Infekte, wenn das Immunsystem eben richtig Alarm macht gegen ein Virus, Bakterium, dann brauchen wir diese Reserven und die finden wir eben hauptsächlich in der Muskulatur. Und wenn die schon über viele Jahrzehnte vorher abgebaut worden ist, wegen wenig Sport, wenig Protein und Testomangel, dann kann es eben gerade im Alter große Probleme machen. Testo ist also wie eine Art Überlebensversicherung. Niedriges Testosteron heißt generell auch weniger Antrieb, weniger Freude am Leben, viel mehr Erschöpfung und auch weniger kognitive Schärfe. Und das kann eine bestehende Neigung zu Depressionen auch spürbar verstärken. Was sind denn die typischen Gründe für weniger Testosteron? Einer der Hauptgründe ist tatsächlich Schlaf. Und jetzt Achtung, es kommt eine heftige Zahl. Eine Woche mit jeder Nacht nur um die 5 Stunden Schlaf. Nur eine Woche. Damit sinkt die Tagestestosteronproduktion bis zu 15%. Wenn du dich daran erinnerst, ich bin eingestiegen in dieses Thema mit, dass wir ohnehin pro Jahr zwischen 0,5 und 1% Testosteron verlieren. Das ist der ganz normale Alterungsprozess, Klammer auf, gegen den wir was tun können, Klammer zu, aber das ist normal. Und wir schaffen es innerhalb von 7 Tagen mit jeder Nacht nur 5 Stunden Schlaf, 15 Jahre psychologisches Altern beim Testosteron zu erreichen. Das ist echt heftig. Deswegen auf einen gesunden Schlaf achten ist die ganz klare Nummer 1, wenn es darum geht, Testo wieder in den Normalbereich reinzubringen. Dann die Ernährung. Low-Fat-Diäten sind verbunden mit einem signifikant niedrigeren Gesamt- und auch freiem Testosteronspiegel. Low-Fat-Diäten sind aus meiner Sicht nicht gesund und überhaupt nicht geeignet, um Testosteron irgendwie in ein Normalmaß wieder hochzubringen oder zu beschützen, zu verteidigen gegen den natürlichen Verfall. Dann, was immer mehr dazu kommt, sind Umweltgifte, also sogenannte endokrine Disruptoren, ja? Phthalate beispielsweise, also oder Bisphenol A, das sind so typische Weichmacher in Plastik. Dann Pestizide bzw. andere Umweltchemikalien, die werden in sogenannten Reviews mehrfach mit niedrigem Testosteron und auch einer gleichzeitig schlechteren Spermaqualität in Verbindung gebracht. Das ist vor allem für alle die wichtig, die vielleicht noch Nachwuchswunsch haben. Und das macht eine ganze Menge aus. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir den Alltag abscannen sollten, auf Möglichkeiten, solche Umweltgiften aus dem Weg zu gehen. Eine der wichtigsten Dinge, die ich immer wieder erwähne, ist, dass wir auf sauberes Trinkwasser achten. Und deswegen bin ich selber ein ganz großer Fan von Trinkwasserfilteranlagen, und zwar von hoher Qualität, weil da nehmen wir leider auch Dinge zu uns über die Jahre, die vom Wasserwerk überhaupt nicht rausgefiltert werden können. Dann können die sich noch so anstrengen. Es geht nicht. Es wäre unbezahlbar. Das ist ein sehr wichtiger Punkt hier mal zwischendurch. Übergewicht, Inaktivität, Alkohol und auch chronischer Stress sind ganz klar mit niedrigem Testosteronspiegel assoziiert, teils auch mit einer deutlich erhöhten Aromataseaktivität. Also dass das wenige Testosteron eben dann auch noch umgeswitcht wird zu Östrogen, zu Estradiol. Ja. Dann Nährstoffmangel, zum Beispiel Vitamin-D-Mangel, hat auch ganz häufig einen Testomangel zur Folge. Und wenn man sich nur mal RKI anguckt, selbst die sagen, dass der größte Teil der Bevölkerung vor allem in den Wintermonaten deutlich unterversorgt ist mit Vitamin D. Und die gehen von Werten aus, die ich sehr kritisch finde. Wir bräuchten alle deutlich mehr Vitamin D. Ich habe schon ein paar Videos dazu gemacht. Ich möchte da nicht näher drauf eingehen. Aber für einen guten Vitamin D-Status zu sorgen, ist eine Grundvoraussetzung nicht nur für vernünftig funktionierende Testosteronproduktion, sondern vor allem auch fürs Immunsystem und für den grauen Matsch hier oben. Dann Zink ist auch sehr spannend. Und zwar, wenn wir einen nachgewiesenen Zinkmangel haben. Ich sage mal Vollblutmessung, unterer Referenzbereich oder sogar noch drunter, dann ist das ein massiver Zinkmangel und das hat eine massive Testosteronreduktion. Jetzt Achtung, bis zu 70% zur Folge. Das heißt auf der anderen Seite, ein Mangel macht ganz klar wenig Testosteron und ein Ausgleich wird definitiv helfen, das Testosteron nach oben zu bringen. Meine Empfehlung wäre, entweder mehr Fleisch zu essen, da steckt insbesondere Zink drin, oder wer es mag, Muscheln, Austern sind extrem zinkreich, ich kann damit nichts anfangen. Oder eben gezielt an der Nahrungsergänzung, wie zum Beispiel Zinkhistidin, einer Aminosäure gebunden, dass es gut aufgenommen werden kann. Ja? Merke dir, ohne Mangel kein Booster-Effekt. Ich gehe zwar davon aus, dass die allermeisten Menschen eher zu wenig Zink haben, sodass es sich auf alle Fälle lohnt, auch wegen dem Immunsystem, weil es braucht sehr viel Zink, gerade in Erkältungszeiten, dass es sich lohnen würde, eine Nahrungsergänzung in Form von Zink zu nehmen. Ja, aber wenn man keinen Mangel hat und dann Zink nimmt, dann gibt es keinen Testosteron-Booster-Effekt. Das sollte man an dieser Stelle auch noch erwähnt haben. Gegenmaßnahmen, was man tun kann, ist Gewichtsreduktion bei Adipositas. Ja? Also das Viszeralfett, das Eingeweidefett, ist das Hochproblematische. Und da braucht es eine Ernährungsumstellung, die machbar ist. Vielleicht hast du schon von meinem Online-Coaching Leichter als du denkst gehört. Das ist diätfrei. Wir gehen da völlig anders ran über ein 12-Wochen-Programm, sodass wir Gewohnheiten Stück für Stück verändern. Und das überfordert einen nicht. Also wenn du Lust hast, dann google doch einfach mal leichter als du denkst, Patrick Heitzmann. Da findest du eben dann mein Online-Angebot dazu. Super wichtiges Krafttraining. Krafttraining ist ein Booster für Testosteron, wenn man das bisher nicht gemacht hat. Genauso wie hochintensive oder intervallartige Kardiobelastung, also HIIT, High Intensity Interval Training. Das kannst du machen draußen mit Rennen, das heißt Warmlaufen, kurze Sprints, Vollgas geben, dann ein bisschen Belastungspause machen und diesen Intervall mehrfach wiederholen, ja, ohne jetzt näher darauf einzugehen. Aber das ist wirklich etwas, was Testo nach oben boosten kann. Die Muskelmasse und die Dichte wird erhöht, die Insulinsensitivität wird erhöht. Dann bitte achte unbedingt auf die Schlafoptimierung. 7 bis 9 Stunden, immer zu regelmäßigen Zeiten ins Bett gehen. Wenn du kein Schichtarbeiter bist, dann sollte dir das möglich sein. Das macht unheimlich viel aus. Einer der größten Einflussfaktoren für gesunden Schlaf hat es, wenn man um die gleiche Zeit ins Bett geht, plus minus 30 Minuten. Ja, diese Karenz, die ist in Ordnung. Das wird massiv unterschätzt. Dann nochmal Reminder, eine Woche schlechter Schlaf macht mehr Schaden als jahrelanges Altern. Dann Nährstoffstatus normalisieren. Wichtig ist, mehr bringt nicht mehr. Aber dass man Vitamin D auf einen vernünftigen Wert bringt, und der lautet zwischen 40 und 60 Nanogramm pro Milliliter. Achtung, es gibt noch eine zweite Maßeinheit, die nimmt man dann mal 2,5. Das sind dann 100 bis 150 Nanomol pro Liter. Diese Zahlen sind wichtig, dass du da irgendwo hinkommst, also erst messen, auffüllen und dann vielleicht nochmal Kontrollmessung machen, das ist wichtig. Dann Zinkmangel im Vollblut gemessen, nicht im Serum, ausschließen oder eventuell eben dann auffüllen. Mehr Proteine und vor allem auch mehr gesunde Fette, keine Angst vor Fett. Extreme Low-Fat-Diäten sind ganz schlecht für einen gesunden Testosteronspiegel. Dann, wie vorhin schon erwähnt, Exposition gegenüber Chemikalien reduzieren, also weniger Weichmacher, weniger Phthalate, weniger Bisphenol A, weniger Pestizide. Das bedeutet, ja, mehr Biokost, aber generell heißt es immer gründlich abwaschen und am besten mit dem Tuch nochmal nachreiben, um einfach die Pestizidlast zu reduzieren. Mikroplastik ist leider auch ein immer größeres Thema. Und das Problem ist, dass man das ja nicht sieht, die Phthalate, das Bisphenol A, die Pestizide, das Mikroplastik oder auch die PFAS, das sind die Ewigkeitschemikalien. Und deswegen habe ich vorhin schon gesagt, und ich sage es nochmal, weil es so wichtig ist, schaff dir eine gute Trinkwasserfilteranlage an. Weil Wasser nehmen wir eine ganze Menge zu uns und darüber nehmen wir eben durchaus auch nicht unrelevante, doppelte Verneinung, also relevante Mengen an irgendwelchen Sachen auf, die wir nicht im Körper haben wollen. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Punkt, mit medizinischer Therapie. Das heißt Testosteronersatz. Ich selber, ich bin im Moment noch ganz froh, ich brauche es nicht, weil ich habe sehr gute Testosteronwerte, überdurchschnittlich für einen 51-Jährigen. Das liegt wahrscheinlich an 30 Jahren. Ziemlich gesunden Lebensstil. Ich mache seit mittlerweile 35 Jahren Krafttraining. Ich mache diese High-Intensity-Intervall-Trainings. Ich nehme Nahrungsergänzung. Ich habe einen guten Vitamin-D-Spiegel. Ich habe genügend Zink im Blut. Ich esse Proteine. Ich liebe Fette. Und das sorgt dafür, dass einfach mein Körper weniger abgebaut hat. Aber wichtig, ich sage das, weil ich würde definitiv, ganz klare Sache, eine Testosteron-Ersatztherapie machen, wenn ich Symptome hätte, wie vorhin beschrieben, die auf einen Mangel hindeuten und eben auch einen nachgewiesenen Mangel hätte. Ich würde nicht versuchen, deutlich über die Oberkante von diesem Referenzbereich zu kommen, weil dann geht es Richtung Doping und das brauche ich nicht. Aber dass man in den oberen Bereich des Referenzwertes kommt, das würde ich jedem Mann dringend anraten. Eine Hormonersatztherapie für Männer kann einem das echte Leben wieder zurückbringen. Wichtig ist, bitte nur bei Symptomen und wiederholt gemessenem niedrigen Testosteron, ja? Also dieses, ich habe es vorhin genannt, unter 3 Nanogramm pro Milliliter. Oder, und wenn man niedriges, freies Testosteron hat. Dann würde ich empfehlen, dass man zur Sicherheit, wenn man so eine Therapie macht, das wird aber normalerweise der Arzt auch sagen, dass man das Hämatokrit, das ist das Blutplasma, also praktisch wie viel im Blut herumschwimmt an Masse, an Material sozusagen, dass man das mit beobachtet, weil das kann sich erhöhen und das ist dann potenziell ein dicke Klammer, leichtes Risiko für Herz-Kreislauf-Problemchen. Ja? Aber einfach nur, dass man es mitgemessen hat, normalerweise passiert da überhaupt nichts, aber man hat es einfach auf dem Schirm, wenn es sich deutlich erhöht, dann muss man eben gucken, ob man da irgendwas Richtung Blutverdünnung macht, wie zum Beispiel Omega-3 oder einfach auch mehr trinkt. Lipide messen, ja, Lipid, also gerade HDL, LDL, Triglyceride und solche Geschichten. Leberwerte einfach vorsichtshalber mitnehmen und wie vorhin schon erwähnt, ab 40 sollte man immer auch das PSA für die Prostata mit berücksichtigen. Ja, und gerade wenn man eben Hormonersatztherapie macht, dann umso mehr. Und letztendlich, dass man die Prostata einfach dann, ja, beobachtet sozusagen. So. Wie du das hier im Video erwähnt, ich weiß, es ist eine Menge Material, wie du das Ganze verdichten kannst. Meine Kernbotschaften. Erstens, Testosteronwerte sinken seit Jahrzehnten, generationübergreifend und eben nicht nur normal mit dem Alter. Und das ist ein echtes Problem. Was ich vorhin meinte mit gesellschaftlichem Problem. Ich sage, Testosteron macht uns fokussiert, antriebslustig und angriffslustig. Und ich rede nicht von Aggression, ich rede von, oh, ich habe Bock, was umzusetzen. Und ich finde, das fehlt so ein bisschen in der Gesellschaft. Das heißt, dieser natürliche hormoneller Antrieb von uns Männern, um Dinge voranzutreiben. Durchsetzungskraft. Das ist so wichtig für die Wirtschaft, weil nur wenn die Wirtschaft wirklich gut funktioniert, dann geht es auch allen anderen Menschen gut, die von der erhöhten Wirtschaftsleistung auch profitieren, weil eben dadurch mehr Sozialleistungen ausgezahlt werden können. Und Testosteron ist es nicht der Lösungspunkt für sich alleine, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Und das ist der Grund, warum ich sage, dass es ein gesellschaftliches Problem ist. Ja? Im schlimmsten Fall klebt man sich mit niedrigem Testosteronspiegel auf der Straße fest. Ja, lustigerweise hört man gar nichts mehr von diesen, sorry, Schwachköpfen. Zweiter Punkt, ein klinisch relevanter Mangel liegt nur vor, wenn Symptome und wiederholt niedrige Laborwerte zusammenkommen. Ich würde nicht eine Hormonersatztherapie machen, wenn die Werte zwar irgendwo im unteren Drittel sind, man aber sagt, ey, mir geht's richtig gut, ich stehe voll im Saft, dann würde ich es nicht machen. Erst dann, wenn die Symptome noch mit dazukommen, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Muskeln verschwinden, man kriegt ein bisschen mehr Bauchansatz und so weiter, dann kann man da eben angreifen. Entscheidend, das ist der dritte Punkt, ist eben nicht nur das Gesamttestosteron, sondern auch das freie Testosteron, das ist das Entscheidende, und das SHBG. Vierter Punkt, niedriges Testosteron ist mit mehr Fett und weniger Muskeln, höherem Diabetesrisiko, höherer Mortalität. Das war das Beispiel mit den 70-Jährigen, die stürzen und eben dann leider in einer hohen Anzahl versterben. Das ist wirklich dramatisch, wenn man sich das mal überlegt, nur weil man eben einmal über eine Teppichkante gestolpert ist. Deswegen sollte man auch hier schon rechtzeitig sich um das Testosteron kümmern, nicht erst dann, wenn man auf der Nase liegt sozusagen. Das fünfte ist, ganz entscheidend ist Lebensstil, vor allem der Schlaf, die Reduktion von Umweltbelastungen, der Nährstoffstatus. Das sind ganz, ganz starke Stellschrauben, die wir unter Kontrolle haben, bevor man irgendwie an eine Spritze oder an ein Pflaster denkt. Also ich rede jetzt über die Hormonersatztherapie. Das bedeutet nämlich auch, wenn ich Symptome habe und wenn ich niedrig, mehrfach niedrig gemessene Testosteronwerte habe, dann würde ich immer zuerst einmal versuchen, was ich an meinem persönlichen Lifestyle machen kann. Dass mir erstmal einen Monat, bevor ich anfange mit einer Therapie, mein Leben überarbeite, in die richtige Richtung steuere. Weil, wenn ich eine Testosteronersatztherapie mache und keinen gesunden Lebensstil habe, dann kann es mit einem erhöhten Fettansatz sogar eben die Aromatase noch beschleunigen. Das ist Punkt 1. Punkt Nummer 2 ist, wenn ich zeitgleich meinen Lebensstil auf gesund umstelle, während ich eine Testosteronersatztherapie mache und man fühlt sich dann besser, dann weiß man nicht so genau, woher das eigentlich kommt. Es kommt wahrscheinlich von beidem, aber ich fände es klasse, auch für die Motivation, für das Zurückdrängen des inneren Schweinehundes, wenn man zuerst sich um den gesünderen Lebensstil kümmert, nochmal Schlaf, Umweltgifte, Krafttraining, HIIT, gesunde Ernährung bedeutet Fett, Proteine, regelmäßig Zink, guter Vitamin D-Löffel, um nur mal so ein paar zu nennen. Und wenn man das dann 4 Wochen gemacht hat, wird man schon automatisch spüren, dass es einem deutlich, deutlich besser geht. Und wenn man dann nochmal nachmisst und dann nochmal ausgleicht, dann kommt nochmal ein Schub. Und dann ist man richtig drin in diesem Veränderungsprozess. Also, Testosteronersatztherapie kann richtig sinnvoll sein, aber es braucht eine klare Indikation, leitlinienorientiert, da steckt auch schon sehr viel Erfahrung drin und auch ein Monitoring. Ja? Das ist kein Lifestyle-Upgrade. Es hilft natürlich, aber ich würde es erstmal sehen aus gesundheitlicher Sicht und nicht, ja, ich brauche ein bisschen mehr Antrieb, ich möchte gerne ein bisschen mehr Muskeln haben und deswegen haue ich mir jetzt eben Testosteron rein. So funktioniert das nicht. Meine Frage an die Community: Machst du schon eine Hormonersatztherapie? Würdest du einmal ganz kurz beschreiben, was es für dich im Leben verändert hat? Ich denke mal, das wäre eine großartige Motivation für viele, die mit dem Thema noch wenig zu tun haben. Oder auf der anderen Seite, wurde bei dir nachweislich ein Testosteronmangel festgestellt? Was hat sich verändert dadurch? Was hast du getan, um aus diesem Loch, aus diesem Testo-Loch herauszukommen? Sicherlich sehr interessant, nicht nur für mich, sondern auch für viele andere. In diesem Sinne, bleib gesund, aber mach doch was dafür.